Wir reden heute über Kreatin und zwar darüber, wie sich das vom krassen Pumper-Supplement zu einem richtigen Longevity-Supplement gewandelt hat.
Es ist eben nicht nur ein Pumper-Supplement und das hat sich jetzt ja auch erwiesen. Es ist tatsächlich eines der bestuntersuchtesten Supplements, die es gibt.
Unabhängig davon ist es auch so, dass man sich in hunderten Studien angeschaut hat, was macht Kreatin mit der Niere? Nichts macht's mit der
Genau.
Niere.
Was ist das Hauptziel, was du damit Kreatin erreichen willst? Das ist ja gar nicht unbedingt ein perverser Muskelaufbau oder so oder irgendwie Bodybuilding. Es geht ja eigentlich tatsächlich einfach nur darum, Muskelmasse auch zu erhalten.
Weil es ja eben so viel in Fleisch und Fisch enthalten ist, haben Veganer, Vegetarier da schlichtweg niedrigeren Spiegel. Die führen sich weniger über die Nahrung zu. Tendenziell ist es deswegen auch so, weiß man auch aus Studien, dass Vegetarier, Veganer mehr profitieren, wenn sie dann Kreatin supplementieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Wir reden heute über Kreatin und zwar darüber, wie sich das vom krassen Pumper-Supplement zu einem richtigen Longevity-Supplement gewandelt hat. Wie ist
Ja.
das eigentlich passiert? War jetzt in den letzten Jahren eine wilde Reise.
Ja, also ich meine, es ist, glaube ich, immer noch nicht ganz angekommen, ne? Aber so fast, ne? Also ich finde das ganz interessant in den letzten Monaten, also vor allem Monaten eigentlich, wie halt auch viele Mädels anfangen, Kreatin zu nehmen,
Ich
ne?
wollte gerade sagen, ich glaube, es ist schon angekommen, weil wenn eine Elle
Ja, gut,
darüber
angekommen, ja,
berichtet,
stimmt.
ein Bild der
Ja.
Frau und so
Habe ich
darüber berichtet,
untertrieben.
dann ist das, glaube ich, schon da,
Nennen wir
ne?
es angekommen. Nennen wir es angekommen. Aber es ist noch nicht ganz durchgedrungen, sagen wir es so. Nicht so wie irgendwie Kollagen oder so. Ne? Also es dringt noch durch, aber unfassbar, wie schnell das wächst. Und wie wir ja glauben, auch irgendwie zu Recht. Es ist eben nicht nur ein Pumper-Supplement und das hat sich jetzt ja auch erwiesen. Es ist tatsächlich eines der bestuntersuchtesten Supplements, die es gibt. Mit
Wahrscheinlich
irgendwie
ist nur
Vitamin.
Magnesium noch besser untersucht.
Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich nur
Und
so.
vielleicht Vitamin D noch,
Ja,
ja.
vielleicht,
Dann
wenn
die
überhaupt, ne?
Basics,
Also, ich
ne?
habe das Gefühl, dass gerade bei Kreatin interessanterweise die Studiendesigns auch einfach deutlich besser gemacht wurden, als zum Beispiel bei vielen. Also, bei Vitamin D ist halt auch ganz häufig nur so Beobachtungsstudien. Das ist halt so nicht Fisch, nicht Fleisch. Bei Kreatin, das ist wirklich High-Quality Stuff. Also, wirklich, wirklich
Also
cool.
Interventionsstudien, ne? Also
Genau,
bei
ja.
Vitamin D geht es häufig darum, man schaut sich 500.000 Leute an, die selber angeben, dass sie
Ja.
Vitamin D nehmen und dann wird am Ende eine statistische Rechnung darüber gelegt und das, was dann rauskommt, hat für den Einzelnen sehr beschränkten Mehrwert, ne? Muss man
Genau,
ja auch
deswegen ist
immer
er ja auch
dazu
immer noch
sagen.
viel diskutabel manchmal. Jedenfalls, ja, also hat viele spannende Effekte eben nicht nur auf die Muskulatur, sondern auch auf Energiegewinnung, auf tatsächlich auch aufs Gehirn, auf Schlaf. Und darüber wollen wir jetzt heute einfach mal so ein bisschen reden, wie das jetzt eigentlich im Longevity-Space richtig angekommen ist gerade. Und ja, ich glaube, wir starten einfach mal kurz mit einem Rundumschlag, was ist eigentlich Kreatin?
Ja, am
Und
Ende.
Gucken uns dann an, ja, wie wirkt das und was bringt es uns eigentlich?
Genau. Und reden dann am Ende noch so ein bisschen über Dosierungen und Einnahme und so weiter und so fort.
Und was wir machen.
Genau, das
Genau.
auch. Körpereigene Produktion, ne? Kreatin kann vom Körper auch selber hergestellt werden. Da sind so circa 1 bis 2 Gramm pro Tag. Besteht aus 3 Aminosäuren. Arginin, Glycin, Methionin. Muss man sich nicht merken. Ist eigentlich auch total egal. Man muss nur wissen, hey, es gibt auch einen Teil von Kreatin, den der Körper selber herstellen kann. Man ist praktisch nicht angewiesen. Es ist kein essentielles Molekül, was man braucht, weil es der Körper eben auch selber herstellen kann. Ein sehr, sehr großer Teil wird schlichtweg in der Muskulatur gespeichert. Deswegen macht es ja auch Sinn, dass man früher eigentlich nur über Muskulatur geredet hat, weil man gesagt hat, ja, weil der größte Teil wird eh in der Muskulatur gespeichert. Was wird es denn dann auch groß in den anderen Geweben machen? Aber auch Kleinvieh macht Mist, ne? Das werden wir dann später noch
Ja.
sehen. Und im Muskel ist es überwiegend als Phosphokreatin gespeichert. Da kommen wir gleich nochmal dazu, wenn wir über die Mechanismen reden, wieso diese Bindung an ein Phosphatmolekül so wichtig ist im Körper. Weil das ist nämlich gewissermaßen der Transporter, ne? Als
Genau, ja.
Phosphokreatin wird es von A nach B gebracht und nicht als pures Kreatin. Kommt auch in der Nahrung vor. Also man muss nicht zwangsläufig supplementieren, wenn man nicht möchte. Und ein bisschen was stellt der Körper zur Verfügung. Ein bisschen was ist auch in der Nahrung vorhanden. In Fleisch und Fisch zum Beispiel so 450 Gramm. Also in Fleisch auch, ist es auch sehr viel enthalten. Deswegen ist es ja auch manchmal so, dass Leute, die ohnehin schon sehr viel Fleisch essen, gar nicht mehr so krass von einer Kreatinsupplementierung profitieren, weil sie ja schon also endogen so hohe Spiegel haben, weil sie das eh schon übers Fleisch erreichen. Da sind so 1 bis 2 Gramm Kreatin enthalten in so einem knapp einem halben Kilo.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen. Und ich meine, ein halber Kilo Fleisch ist ja schon eine Menge. Ne?
Ja,
also wenn man jetzt sagt, man möchte so 5 Gramm Kreatin am Tag einnehmen, dann ist mal 2,5 Kilo Fleisch pro Tag, jeden Tag.
Ja.
Das ist eine Menge.
Also aber ich meine, man kann natürlich direkt Carnivore gehen, würden wir zwar nicht empfehlen, glaube ich, aber, aber da würde man natürlich auch auf eine solide Kreatindosis pro Tag, wenn ausreichend zumindest
kommt. Deswegen gibt es ja auch ein Supplement. Ne? Also es ist ja sehr häufig der, ich sage jetzt mal, die Idee dahinter, dass man gern ein bisschen mehr von dem hätte, was man eigentlich über die Nahrung aufnimmt. Und dafür gibt es ja dann Nahrungsergänzung. Deswegen heißt es ja auch so, und bei Kreatin ist das auch der Fall. Weil es ja eben so viel in Fleisch und Fisch enthalten ist, haben Veganer, Vegetarier da schlichtweg niedrigeren Spiegel. Die führen sich weniger über die Nahrung zu. Tendenziell ist es deswegen auch so, weiß man auch aus Studien, dass Vegetarier, Veganer mehr profitieren, wenn sie dann Kreatin supplementieren. Ne? Weil die haben halt dann einfach diese paar Gramm am Tag weniger als Leute, die auch Fleisch und Fisch essen. Wenn es um Supplements geht, haben wir ja gerade schon angerissen, immer Kreatinmonohydrat. Es gibt ein paar andere Formen, aber Kreatinmonohydrat ist günstig, stabil und praktisch alle Studien wurden eh nur mit Kreatinmonohydrat gemacht. Deswegen sollte man da auf den Goldstandard auf jeden Fall vertrauen.
Ja, nicht verkomplizieren sozusagen. Ja,
ich glaube, man muss da das Rad nicht neu erfinden.
Ja.
Man hat da schon was Gutes gefunden, was halt eben echt gut ist. Ne? Ja, das ist so ein kleiner Einstiegs-Wrap-up gewesen. Jetzt haben wir schon gesagt, Phosphokreatin, das ist wichtig für den Mechanismus, wie Kreatin denn seine Effekte entfaltet.
Ja, genau. Also eigentlich, wie fange ich am besten an? Also am Ende, was ist die Energiewährung von unserem Körper? Und das ist dieses ATP. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Und damit dieses ATP überhaupt genutzt werden kann, braucht es tatsächlich, also das heißt Adenosintriphosphat, ne? Also dreimal Phosphat, Tri. Und du willst natürlich dieses Phosphat, irgendwie dieses dritte Phosphat an das Adenosintriphosphat ranbringen, weil es vorher nämlich Adenosindiphosphat ist. Das heißt, wir brauchen irgendwie dieses dritte Phosphat, das muss irgendwo herkommen immer. Und das ist ein Kreislauf, also es wird immer verbraucht, das Adenosintriphosphat, und wird dann zu Adenosindiphosphat und dann wieder zu Adenosintriphosphat, wenn es wieder richtiger aufgeladen
Zungenbrecher.
Wird. Genau, macht mich gerade richtig fertig, ja. Und das Interessante ist, dass eben Kreatin diese Phosphatgruppe abgeben kann an dieses ADP, also Adenosindiphosphat, dann wird es eben zu Adenosintriphosphat. Das heißt, es ist wirklich ein Energielieferant in der Zelle sozusagen. Und das ist natürlich insbesondere interessant, wenn wir von unseren Muskeln sprechen, wo extrem viele Mitochondrien, extrem viel Energie gebraucht wird. Und so kann Kreatin uns wirklich als Energielieferant in der Zelle dienen. Und das ist natürlich mega, gerade wenn du Training hast, was eher so Short-Term ist, also wo du gerade im Moment viel Energie brauchst, viel Energie verbrennst, da ist das eben ja sehr interessant. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen möchte, das können wir natürlich machen, es ist so, dass eben dieses ATP, ich habe gerade schon die Mitochondrien ein bisschen erwähnt, wird in den Mitochondrien gebildet. Das heißt, dort ist quasi dieses Kraftwerk der Zelle, das sind die Mitochondrien. Und außerhalb der Zelle wird dieses ATP aber wiederum verbraucht. Ne? Das heißt, wir schaffen es eben mit dem Kreatin, dieses Adenosindiphosphat mit diesem dritten Phosphat wieder zu füttern und so diese Energieproduktion wirklich am Laufen zu halten. Also sehr, sehr cool eigentlich.
Ich meine, am Ende, was du gerade beschrieben hast, ist dieses Kreatin-Shuttle. Ja. Kann man sich so vorstellen, ne? Wir haben ja auch ein Kraftwerk, was die Energie produziert und wir brauchen dann gewissermaßen Stromleitungen, die es dann an den Haushalt bringt, wo es halt, wo die Energie halt dann benötigt wird. Und dieser Transportmechanismus, der ist halt dann Kreatin. Ne? Das bindet ein Phosphat, weil das ATP, wenn es nämlich außerhalb vom Mitochondrium, wird sofort verbraucht. Ne? Das ADP aber nicht, weil da ist ja nichts zum Verbrauchen.
Genau.
Deswegen zirkuliert dieses ADP dann in der Muskulatur, im Gehirn, in den Nervenzellen, wo es halt eben benötigt wird. Und das Phosphokreatin bringt dann eben das Phosphat. Ne? Also das Kreatin ist wichtig, weil es Energie, also dieses Phosphat transportiert. Und der Körper verstoffwechselt nicht das Kreatin selber, sondern er braucht das Kreatin, damit es das Phosphat transportiert. Und aus ADP wird ATP. Und dann geht die Party ab.
Ja.
Weil dann haben wir genug Energie da. Und das ist eigentlich der spannende Mechanismus. Also es kann selber Energie liefern. Und es transportiert halt eben auch, sorgt für ein stabilen, soliden Ablauf vom Energietransport im Körper und bringt es halt auch ins Gehirn, wo es halt gebraucht wird.
Ne? Also,
super essentiell.
Ja.
Und deswegen ja auch so breite Effekte, auch abgesehen von der Muskulatur. Weil das Gehirn ist ja das energieintensivste Organ, was wir haben. Insofern, also im Verhältnis zur Größe vor allem.
Ja.
Deswegen ist es eben auch für diese kognitiven Benefits immer bekannter geworden, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Wir haben jetzt über Mechanismen geredet, haben auch schon angerissen, Kognition ist ein Thema, Muskulatur ist ein Thema. Starten wir vielleicht mal mit der Ecke, aus der Kreatin kommt, bei den Pumpern.
Ja.
Was macht's bei den, warum ist es überhaupt als Pumper-Supplement bekannt geworden?
Ja, ich meine, wir haben ja gerade ich bin ja beim Mechanismus schon ein bisschen drauf eingegangen, dass es eben gerade für Schnellkraft dann sehr interessant sein kann, weil man einem da gerade in dem Moment sehr viel ATP braucht. Das heißt, es erhöht, wenn man es laufend nimmt, wenn man einen guten Kreatinspiegel hat, erhöht es auch während dem Workout wirklich die Kraft, also die man aufwenden kann. Und da insbesondere die Schnellkraft, also halt alles, was man irgendwie im Fitnessstudio braucht. Also nicht, wenn es jetzt um Ausdauer geht, wenn es um Dauerlauf geht oder wenn es um Rennradfahren oder was weiß ich geht. Da wird der Benefit sich eher an Grenzen halten, weil da das Kreatin quasi nicht hinterherkommt. Aber wenn es um Schnellkraft geht, das heißt Bankdrücken, was weiß ich, Bizeps und was es halt noch so gibt, da kann es einen tollen Effekt haben. Und es hat sich eben auch gezeigt, dass es dabei hilft, Muskeln auch wirklich aufzubauen. Das heißt, man hat einen besseren Aufbau von Magermasse, wenn man auf Kreatin ist. Das ist auch cool, wahrscheinlich ist das, weil man eben mehr Kraft aufwenden kann. Das heißt, man schafft am Ende einfach mehr Wiederholungen bei höherem Gewicht und das führt dazu, dass man auch schneller Masse aufbaut. Eigentlich cool.
Und man muss dann noch dazu sagen, dieses Phosphokreatin, man hat so einen Speicher für eine sehr starke maximale Belastung von circa so 7 bis 10 Sekunden. Ne? Und wenn man jetzt an einen 100-Meter-Sprinter denkt, die Profis, die sprinten ja die 100 Meter irgendwo im Bereich von 9,7, 9,8 Sekunden. Und das heißt, die richtig, richtig Guten, die schaffen es, die ganze Strecke mit diesem Phosphokreatinspeicher zu laufen. Und das ist ja wirklich das Effizienteste an und das Stärkste an Energiebereitstellung, was wir in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum haben. Und erst, wenn das Phosphokreatin aufgebraucht ist, dann wird auf eine andere Energiebereitstellungsmethode zurückgegriffen. Ne? Und deswegen ist das da eben auch gerade für diese 100-Meter-Sprinter oder auch 60-Meter-Sprinter, das schafft man ja auf jeden Fall, also Profis schaffen das auf jeden Fall in diesem kurzen Bereich. Das ist sehr relevant, ne? Dass die auch mit Kreatin arbeiten.
Frage, ob der Usain Bolt dann, also wie viel Dosis Kreatin der sich reingehämmert hat vor so Workouts und vor so Läufen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das konkret was mit Kreatin zu tun hat, sondern durch dieses Training ökonomisierst du ja auch deine Energiebereitstellung und das Phosphokreatin kann natürlich auch besser genutzt werden. Du hast dann, der Akku wird mehr aufgeladen, ne, mit Phosphokreatin und Kreatin wird dann sicher auch helfen. Ne? Ich bin mir sicher, dass Usain Bolt, ohne das jetzt zu wissen, sag ich auch dazu, ohne es jetzt zu wissen, dass Usain Bolt auch Kreatin nimmt und genommen hat, einfach weil er da davon profitiert hat. Ne? Das ist auch schlichtweg Physiologie,
cool.
Dass das was bringt.
Macht Sinn.
Genau, dann, du hast ja schon gesagt, man hat einerseits diesen Effekt, dass man mehr Kraft aufbringen kann, man hat aber dann auch einen Effekt auf Erholung und auf Recovery.
Ja, und das ist tatsächlich auch in Studien rausgekommen. Also es ist tatsächlich auch so gewesen, dass man sich angeschaut hat, okay, vorm Training, nach dem Training, Muskelschadensmarker, das heißt einfach Marker von Muskelabbau. Das ist sowas wie Kreatinkinase oder LDH, also einfach im Grunde, wo Zellen sterben, gibt es auch immer diese Marker. Und davon gab es interessanterweise weniger bei den Leuten, die Kreatin nehmen, als bei den Leuten, die nicht Kreatin nehmen. Sehr interessant. Dann außerdem gab es auch weniger Entzündung in dieser Muskulatur. Auch interessant. Und es war auch so, dass sie schneller wieder ein Workout machen konnten mit hoher Kraft Invest. Ne? Das heißt, Kreatin hat all diese wirklich relevanten Punkte, wo man sich denkt, okay, das brauche ich eigentlich, wenn ich regelmäßig Krafttraining mache, damit ich eben schneller recovere, ne, oder beziehungsweise regeneriere. Also wirklich crazy. Ich frage mich bei den Muskelschadensmarkern eigentlich dann doch auch irgendwie immer, wie das dann sein kann, weil eigentlich würde man ja denken, dass man dann auch mehr Gewicht macht, aber ich glaube, in der Studie war es tatsächlich so, dass immer alle gleich gemacht haben und sich dann die Muskelschadensmarke angeschaut haben. Das Problem ist nur, wenn natürlich man Kreatin nimmt, man macht wahrscheinlich dann eher ein höheres Gewicht oder ein paar mehr Wiederholungen und hat dann trotzdem wahrscheinlich ähnlich viele Muskelschadensmarker, ne? Und wahrscheinlich ähnlich viel Entzündung und was weiß ich. Also insofern sehr, sehr interessant. Aber mit diesem Kaviar, dass natürlich das wahrscheinlich nicht unbedingt immer reproduzierbar ist, dass man wirklich weniger Entzündung und so weiter hat, weil man halt einfach mehr macht.
Also der Haupteffekt ist, dass man mehr Trainingsarbeit leisten kann, vor allem über eine längere Zeit auch hinweg. Und ich wollte das genau das Gleiche sagen, was du eh schon gesagt hast. Wenn ich aber ja mehr Trainingsarbeit mache, dann werde ich auch den Muskel mehr beanspruchen. Ne?
Genau.
Also am Ende werden dann meine Schadensmarker wahrscheinlich nicht geringer sein. Aber klar, in dem direkten Vergleich bringt es das wahrscheinlich. Und man kann davon ausgehen, dass das Kreatin dann auch noch ein bisschen puffert danach. Aber dadurch, dass man mehr Load hat, hat man auch mehr Muskelarbeit, mehr Trainingsreiz und am Ende dann auch ein paar mehr Schadensmarker, die aber ja physiologisch entstehen. Das muss man immer dazu sagen. Die will man ja auch, weil man braucht ja diese Anpassungsreaktion vom Körper auf dieses Training. Deswegen ist es auch so relevant für Sportler, vor allem auch für Profisportler, für Athleten in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Dartspieler oder ein Snookerspieler davon profitiert oder ein Golfspieler, wenn er jetzt Kreatin nimmt. Aber alle, die mit einer sehr hohen physischen Load zu tun haben, die werden sicher einen Benefit davon haben. Und deswegen wird es ja auch so breit eingesetzt und ist ja auch kein Doping, ne? Muss man auch dazu sagen.
Ausnahmsweise mal kein Doping, obwohl man wunderbar im Blut nachweisen kann, da kommen wir auch noch dazu.
Aber das ist auf jeden Fall erlaubt, ist ein zugelassenes Supplement, insofern alles fein, auch für Profisportler und für Athleten. Jetzt sind wir ja eigentlich ein Longevity-Podcast, will ich jetzt mal sagen. Zum Teil Gesundheitspodcast, Longevity-Podcast. Was macht es denn für Longevity?
Ja, also ich meine, was ist das Hauptziel, was du damit Kreatin erreichen willst? Das ist ja gar nicht unbedingt ein perverser Muskelaufbau oder so oder irgendwie Bodybuilding. Es geht ja eigentlich tatsächlich einfach nur darum, Muskelmasse auch zu erhalten, dass man im Alter eben auch weiter diese Muskeln irgendwie am Körper hat, die dann am Körper ziehen, an den Knochen ziehen, damit auch die Osteoporose vorbeugen. Ne? Das sind einfach alles so ein bisschen die Ziele, die man vielleicht hat und dass man gegebenenfalls auch Bewegungsabläufe noch kann, mit jungen Jahren noch konnte und vielleicht dann später nicht mehr so leicht kann. Ne? Also, dass man die Kraft auch dafür in den verschiedenen Muskelgruppen, verschiedenen funktionellen Muskelgruppen noch hat. Und was ganz interessant war, es wurde sich eben mal in einer Meta-Analyse genau angeschaut, okay, wie ist das jetzt bei über 50-Jährigen, die Kreatin nehmen? Da lag die Dosierung zwischen 3 bis 5 Gramm am Tag, also wirklich jetzt nicht die Welt, wenn man schon mal Kreatin genommen hat. Das ist im Grunde so ein kleiner Messlöffel, das ist nicht so viel. Und hat sich gezeigt, dass in der Kreatingruppe die fettfreie Masse, also die Magermasse, um 1,37 Kilogramm höher war und auch, dass die Kraftzuwächse deutlich besser waren bei Beinpresse und bei der Griffstärke. Also alles auch Themen, die natürlich super relevant sind, weil Beinpresse zeigt am Ende an, wie gut kannst du dich noch runterbücken und irgendwie mit deinen Enkeln spielen. Oder Griffstärke halt heißt auch einfach, okay, wenn du stürzt, kannst du dich noch irgendwo einhalten. Kannst du dich generell noch an irgendwas festhalten?
Kannst du deine Einkaufstasche tragen?
Kannst du dich vielleicht auch mal noch an eine Stange hängen? Ne? Und was weiß ich. Ne? Also am Ende des Tages auch ein Stück Lebensqualität, was natürlich damit erhalten bleibt. Und das ist tatsächlich signifikant. Ne? Also das muss man halt ehrlich mal sagen. Und am Ende des Tages haben diese Menschen natürlich unter einem halbwegs kontrollierten Setting relativ ähnlichen Lifestyle gehabt. Also kann man schon sagen, okay, das lohnt sich auf jeden Fall, dieses Supplement zu nehmen. Wir hatten ja auch letztens eine Episode, wo wir über unsere 100-Euro-Routine geredet haben und du hast es natürlich gleich mit reingepackt. Ich habe es, glaube ich, schweren Herzens.
Magnesium gegenüber geopfert.
Genau, weil ich viel zu viele andere Dinge schon teure Dinge mache dann, habe ich es gegenüber Magnesium geopfert, aber ist mir natürlich nicht leicht gefallen. Aber auf jeden Fall, genau, also ist auf jeden Fall auch langfristig natürlich mega, auch für ältere Menschen.
Und das Schöne ist ja, es ist vor allem sicher in allen Altersgruppen. Es gibt so viele Studien, du kannst es mit 70 noch nehmen, du kannst es mit 80 noch nehmen. Es hat auf jeden Fall einen Nutzen, ne? für Knochen, für Muskulatur, für das generelle Funktionsniveau, dass man sich einfach erhält und halt eben auch für Kognition und Psyche. Das ist tatsächlich erst in den letzten Jahren so ein bisschen rausgekommen, beziehungsweise relativ rezent.
Finde ich auch gefühlt der Punkt, wo es mehr so in diesen Longevity-Space auch reingerutscht ist eigentlich. Davor war es dann trotzdem immer noch das Pumper-Supplement, ne? Aber jetzt merkt man so langsam, okay, dadurch bekommst du nochmal so einen anderen Anstrich. Gell? Das ist also wirklich interessant.
Vorher war es, du brauchst Muskeln für Longevity und du brauchst Kreatin für Muskeln, deswegen brauchst du Kreatin für Longevity, oder? A ist dann C. Und die Effekte sind ein bisschen breiter geworden und Kognition und Psyche, das fand ich sehr, sehr spannend. Vor allem neue Studien, große Studien, Meta-Analysen wurden da gemacht. dass zum Beispiel auch aus letztem Jahr, Meta-Analyse von 2024, wo sich das Gedächtnis auch gebessert hat, die Aufmerksamkeitsspanne ist auch größer geworden. Das heißt, man kann sich über einen längeren Zeitraum auf ein gleiches Thema konzentrieren. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist auch besser geworden. Also das sind alles Sachen, die möchte ich auch heute schon haben, oder? Da muss ich nicht ja 70 oder 80 werden. Das ist auch mit 20 oder Mitte 20 oder Anfang 30 dann relevant, weil man diese kognitive Leistungsfähigkeit sich einfach erhält. Es wird da jetzt kein massives Wundermittel sein. Ne? Das muss man sich immer bewusst sein. Am Ende ist es ein Supplement und gesunder Schlaf oder guter Schlaf ist mindestens genauso wichtig, dass man sich am nächsten Tag konzentrieren kann oder die Tatsache, dass man, was weiß ich, kein Alkohol trinkt. Aber ja, Kreatin kann da scheinbar auch wirklich einen nachweisbaren Benefit bringen ja für all diese das, ganzen kognitiven
ja,
Themen.
Was da ja, was du jetzt angesprochen hast, was ja so spannend war, ist, dass es ja insbesondere bei Menschen, die eben Schlafmangel ausgesetzt waren, die oder die schon relativ alt waren oder die Vegetarier waren, dass da überall diese Effekte deutlich stärker waren, also wenn es um Verbesserung von Gedächtnis, Aufmerksamkeit und so weiter ging. Das heißt also, es gibt sowas wie einen gewissen Kreatinmangel, könnte man es dann vielleicht schon nennen. Der ist zwar jetzt nicht irgendwie tödlich oder so, oder man stirbt dann unbedingt früher oder lebt weniger lang, was weiß ich, ne? Aber man macht halt etwas, als Vegetarier zum Beispiel, man kriegt halt einfach nicht genug von dem Kreatin rein. Ne? Man könnte also, es könnte einem einfach besser gehen, es könnte optimaler sein. Und man merkt offensichtlich auch, dass über die Jahre scheinbar auch die Kreatinspiegel gegebenenfalls abnehmen, weil bei älteren Menschen scheinbar auch Kreatin stärkeren Effekt hat. Ne? Oder der Kreatinbedarf ist höher. Eins von beiden. Da habe ich tatsächlich jetzt gar nicht so klar was zu gefunden. Und sicherlich auch ernährungsabhängig. Aber ich denke, ja, also wirklich, wirklich interessant. Und spricht natürlich auch dafür, dass es sicherlich auch Menschen gibt, die einfach nur durch ihre Ernährung wunderbar klarkommen und eigentlich kein Kreatin nehmen möchten. Wie es halt bei vielen Dingen ist, ne? Und dass diese starken Effekte halt alle irgendwie immer einen Grund haben, ne? Sei es Schlafmangel, Vegetarier oder einfach ein hohes Alter.
Ja, der Mechanismus dahinter ist ja auch irgendwie wieder vollkommen logisch. Ne? Ja. Aufmerksamkeit braucht Energie, Gedächtnis braucht Energie, Sachen verarbeiten, das braucht alles Energie.
Ja.
Kreatin hat genau diesen Effekt, dass es eben als Shuttle für Energie, als Taxi für Energie funktioniert. Und wenn dann effizienter ATP ins Gehirn geschleust werden kann, macht es ja auch Sinn, dass man da eine größere Leistungsfähigkeit hat, oder? Voll. Am Ende ist ja es in der Hinsicht ein No-Brainer und irgendwie verwunderlich, dass man erst in den letzten paar Jahren so richtig darüber zu sprechen begonnen hat. Ne? Also in der Forschung sicher schon früher, bin ich mir sicher, aber dass es dann auch wirklich in die breite Masse, in den Mainstream geschafft hat, würde ich schon sagen, ist verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, ne? Weil Energie wird halt vor allem im Gehirn auch gebraucht. Ja. Dann wird es ja auch diskutiert für Schlaf, aber Kreatin ist kein Schlafmittel. Ne, muss man ganz klar sagen, Kreatin wird dir jetzt erstmal nicht helfen, dass du besser schläfst, nee, sondern es ist aus einem anderen Grund relevant. Ne?
Ja, interessanterweise, also es ist am Ende des Tages halt ein Recovery-Supplement. Es hilft dir halt zu regenerieren und das heißt, wenn du an dem Tag dich irgendwie stark beansprucht hast, dann wirst du wahrscheinlich ein bisschen besser schlafen. Das macht total Sinn, weil wir eben hier über den Energiepuffer sprechen. Aber es wird jetzt nicht, also zumindest geben es die Daten aus unserer Sicht nicht her. Das kann natürlich schon sein. Aber aus unserer Sicht ist es nicht so, wenn du jetzt abends dann 10 Gramm Kreatin dir noch gönnst, dass du dann automatisch besser schläfst. Wahrscheinlich ist es halt einfach nicht so. Das gibt die Logik aus unserer Sicht nicht ganz her, aber halt auch die Daten aktuell nicht. Aber interessanterweise eben schon, wenn du jetzt irgendwie an dem Abend noch ein hartes Workout hattest, irgendwie Beine trainiert hast oder was weiß ich. Ne? Also das scheint schon zu funktionieren, interessanterweise. Ne?
Mhm. Absolut. Nächster Schritt noch, der ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so leicht erklärbar, wie man sagt, hey, du brauchst Energie im Gehirn, Kreatin macht genau das, also macht es ja auch Sinn, dass es da einen Benefit bringt. Und das ist Stoffwechsel. Ne? Metabolische Gesundheit, Typ 2 Diabetes, da hat man nämlich auch geschaut, immer in Kombination mit Sport, das muss man auch dazu sagen, deswegen hängt das ganze Studien-Setup auch so ein bisschen. Ne? Wenn ich am Ende Kreatin mit Sport nehme, ist es klar, dass bei Typ-2-Diabetikern, dass die Blutzuckerkontrolle besser wird. Ne? Dass ich einen niedrigeren HbA1c habe, aber das habe ich halt auch schon, wenn ich nur Sport mache. Ne? Dann müsste man sich vielleicht das Setup nochmal ein bisschen genauer anschauen, ob es denn überhaupt am Kreatin lag, ob es nur am Sport lag, ob man da auch eine Vergleichsgruppe hatte, die nur Sport gemacht hat, eine mit Sport plus Kreatin und eine, die vielleicht gar nichts gemacht hat, dass man da diese schönen Vergleiche ziehen kann. Aber ja, vor dem Hintergrund, dass Kreatin ja auch die sportliche Leistungsfähigkeit unterstützt, Recovery unterstützt, macht es ja auch vielleicht Sinn, dass diese Effekte auf den Blutzucker dann vielleicht ein bisschen stärker waren.
Ich meine, de facto auch ein No-Brainer. Lässt es sich irgendwie logisch herleiten, wenn du jetzt am Ende dann nach ein paar Monaten 1-2 Kilogramm mehr Magermasse hast, dann wird deine metabolische Verarbeitungskraft von Zucker einfach deutlich höher sein. Ne? Also am Ende ist es einfach nur das. Ich glaube, wenn du es irgendwie schaffst, Dinge zu finden, die dir helfen, Magermasse aufzubauen, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch metabolisch besser aufgestellt sein. Fertig. Ne? Also es ist eigentlich logisch, ob jetzt Kreatin aber unbedingt dann direkt einen direkten Impact als Produkt selber, also wenn du es jetzt quasi vor einer zuckerreichen Mahlzeit oder was weiß ich isst oder und so weiter und so fort, ne, ob das da einen wesentlichen Effekt haben wird, sei mal dahingestellt. Ne? Also ich glaube, da wissen wir noch nicht genug drüber. Aber hier war auf jeden Fall, was du eben angesprochen hast, sehr spannend, eben auch Typ-2-Diabetes-Studien, ne, mit Kreatinen und Sport. Und es hat sich halt einfach alles verbessert. Ne?
Also. Ja. Aber Kreatin ist schon weit gekommen in der Hinsicht.
Genau.
Ne? Also es wird jetzt auch im Hinblick auf Stoffwechselgesundheit untersucht.
Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecula. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht die eigentlich besonders?
Laborprüfung, hohe Transparenz bei den Rohstoffen. Innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
Molecular.com. Jetzt haben wir über Effekte geredet. Jetzt gibt es noch ein paar Effekte, die Kreatin nachgesagt werden, die so aber gar nicht stimmen, ne? Nämlich, dass Kreatin Haarausfall macht.
Ja.
Das ist ein Mythos, der sich sehr, sehr, und ich sage jetzt bewusst auch Mythos dazu, der sich sehr hartnäckig gehalten hat. Geht zurück auf eine Rugby-Studie, die man vor mittlerweile 16 Jahren gemacht hat.
Ja, und das ist natürlich was natürlich, ich glaube, jeden Mann extrem stresst, oder? Hat ja keiner Bock drauf und jedem geht es dann irgendwann in seinen 20ern langsam so, dass es irgendwie ein bisschen schlechter wird. Ne?
Ich glaube, es betrifft immer alle, aber Männer tendenziell ein bisschen früher. Genau, ne? Ich kenne jetzt wenige Frauen, die schon in den Mid-20ern Haarausfall haben.
Genau.
Deswegen, ja, Männer ein großes Problem.
Also ganz sensibles Thema, wird natürlich auch extrem aufgebauscht. Was war der Hintergrund? Der Hintergrund war, dass man eben gesehen hat, in der Kreatingruppe in dem Fall, okay, das hat irgendwie das DHT erhöht. Und das ist Dihydrotestosteron. Und das ist eigentlich der Part von Testosteron, also der Testosterontypus, sage ich jetzt mal, der dafür verantwortlich ist, dass wir Haarausfall bekommen. Und wie funktioniert das dann am Ende? Wir haben einfach Rezeptoren für dieses DHT an unserer Kopfhaut. Und je mehr DHT da drankommt an diese Rezeptoren oder auch je mehr Rezeptoren wir haben, umso mehr Haarausfall haben wir, ne? So, jetzt habe ich aber gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, je mehr Rezeptoren wir haben. Das heißt, es ist enorm abhängig davon, was wir eigentlich für ein genetisches Set auch bekommen haben, wie viele Rezeptoren wir da oben haben. Klar ist auch, der DHT-Spiegel spielt auch eine Rolle, keine Frage. Das macht natürlich auch total Sinn, dass wenn der hochgeht, dass dann theoretisch auch Haarausfall ein bisschen verstärkt sein könnte. Aber wir legen mal zugrunde, es ist schon auch immer noch genetisch. Ne? Also nicht vergessen, so, es ist hauptsächlich genetisch. So, und jetzt hat sich aber tatsächlich auch in allen Folgestudien überhaupt nicht bestätigt, dass Kreatin DHT erhöht.
Es macht also nämlich beides nicht. Es verändert weder die Anzahl von den Rezeptoren, noch erhöht das DHT an sich. Ne? Genau. Also beide Mechanismen, die theoretisch zu Haarausfall beitragen könnten, wurden von Kreatin nicht verändert.
Ja, also debunked ist tatsächlich nicht mehr so. Man braucht sich deswegen überhaupt keine Sorgen machen. Sollte auf keinen Fall ein Grund sein, es nicht zu nehmen. Da fallen dann vielleicht irgendwelche besseren noch ein, aber der auf jeden Fall debunked.
Ja. Mindestens genauso populär ist, dass Kreatin ja die Nieren kaputt macht.
Ja.
Das hat sich auch enorm lange gehalten. Da muss man vielleicht auch ein bisschen den Bogen spannen. Wenn man die Funktionsfähigkeit von den Nieren überprüft, wenn man zum Arzt geht, dann wird Kreatinin bestimmt. Nicht Kreatin, sondern Kreatinin. Also ein IN hängt man hinten noch dran. Und das ist praktisch so ein Filterparameter für die Nieren. Und wenn Kreatin, also wenn die Niere normal funktioniert, dann ist das Kreatinin niedrig. Weil das heißt, es kann im Körper, im Blut, es kann in den Nieren super gefiltert werden und es wird dann theoretisch über den Urin auch ausgeschieden und man hat wenig davon im Blut. Wenn die Nieren schlechter funktionieren, nicht mehr so eine gute Filterleistung haben, dann ist das Kreatinin hoch oder wird langsam höher. Ne? Und das ist dann meistens so ein Hinweis, okay, muss man sich mal genauer anschauen, wie es mit der Nierenfunktionsfähigkeit ausschaut. Da gibt es dann noch andere Werte, die man bestimmt. Ne? Kann man die glomeruläre Filtrationsrate bestimmen, GFR, hat man vielleicht schon mal gesehen auf einem Blutbefund. Und jetzt ist es aber so, wenn man Kreatin nimmt, Kreatinin ist ein Abbauprodukt vom Kreatin, dann ist es auch bei einer wunderbar funktionierenden jungen Niere so, dass der Kreatininwert unter Umständen mal ein bisschen höher sein kann. Ne? Und das muss man wissen, das muss auch der Arzt, die Ärztin wissen, zu der man hingeht und die Blutuntersuchung macht und vielleicht dazu sagen, hey, nur dass du weißt, ich nehme aber Kreatin, deswegen könnte es sein, dass Kreatinin ein bisschen höher ist und man muss jetzt kein großes Drama draus machen, ist ja auch alles fein. Ne?
Genau.
Unabhängig davon ist es auch so, dass man sich in hunderten Studien angeschaut hat, was macht Kreatin mit der Niere? Nichts macht es mit der Niere.
Ja, ich weiß noch genau, ich hatte, als ich in Innsbruck Allgemeinmedizin PJ gemacht habe, dann kam eben auch so ein ganz junger Patient zu mir mit einem Blutbild, hat ihn seine Mutter geschickt, der war halt irgendwie, keine Ahnung, muss 17 gewesen sein, war gut aufgepumpt, hat echt Gas gegeben und dann, sein Kreatinin war halt erhöht und seine Mutter war wohl ganz gestresst und hatte ihn dann irgendwie wegen Niereabklärung zu mir geschickt und ich habe dann einfach gesagt, nee, da müssen wir genau gar nichts machen. Warum? Weil du hast mir gerade erzählt, dass du jeden Tag 15 Gramm Kreatin zu dir nimmst. Und natürlich ist dein Kreatininwert erhöht. Das hätte ich dir auch ohne das Blut sagen können. Da brauchen wir jetzt genau gar nichts weiter uns anschauen. Du schaust pupper gesund aus. Da werden wir jetzt die Niere nicht wesentlich weiter abklären. Aber was ich natürlich, wenn ich jetzt die Niere hätte weiter abklären gemacht hätte, hätte ich dann irgendwie Cystatin C oder so genommen, was halt ein viel interessanterer Marker ist. Eigentlich generell ein besserer Marker. Aber in dem Fall halt auch viel interessanter, weil er natürlich nicht beeinflusst wird. Jedenfalls, fand ich irgendwie ganz lustig, weil die Mutter ganz gestresst war, oh, hoher Wert, der Typ ist 17, ja, war halt
überhaupt. Das kommt alles vom Protein und Kreatin, das du nimmst.
Genau, da habe ich gleich gesagt, nicht auf deine Mutter hören, weitermachen.
Das ist gut. Ich sage jetzt nochmal dazu, wenn bei diesen Studien, wo man sich angeschaut hat, was macht Kreatin mit den Nieren, man immer von physiologischen Dosen ausgegangen ist, sage jetzt mal, die liegen im Bereich von 5 Gramm.
Ja, ne?
Wenn man jetzt jeden Tag 30 Gramm Kreatin futtert, kann das vielleicht noch ein bisschen anders ausschauen. Das hat man sich halt schlichtweg nicht angeschaut, weil da werden wir später nochmal oder gleich nochmal dazu kommen. Mehr ist nämlich nicht besser, weil es manchmal auch dann schlichtweg einfach keinen größeren Effekt macht. Ne?
Ja.
Also genau. Das hat man dann auch rausgefunden. Ich habe noch ein paar andere Mythen und Fakten irgendwie rausgezogen. Und das ist ja dieses Thema mit Kreatin macht dich aufgequollen. Ne?
Ja, stimmt halt nicht. Ja.
Also es zieht Wasser. Ne? Ja. Das ist ja auch klar.
Genau.
Weil es sorgt ja auch dafür, dass die Muskulatur, also es zieht ja auch Wasser in die Muskulatur. Deswegen wirkt die auch ein bisschen praller. Das ist ja, wenn man ins Fitnessstudio geht, ein gewünschter Effekt, würde ich jetzt mal dazu sagen.
Ja.
Unabhängig davon, dass man ja auch mehr Leistungsfähigkeit hat, schwerere Gewichte heben kann. Aber aufgequollen macht es nicht.
Nee, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie unter den Augen, dass man irgendwie
auf einmal subkutane Wassereinlagerungen, das ist tatsächlich ein Mythos.
Ja. Genau, also nicht subkutan, intramuskulär.
Genau, das Wasser kommt nur intramuskulär hin. Ansonsten, ja, ist natürlich auch Blödsinn, dass Kreatin Fett macht. Ne? Das haben wir jetzt gerade schon debunked. Das habe ich mir auch noch als Mythos mal geben lassen.
Aber es macht schwerer.
Es macht schwerer, genau. Ja. Aber genau, kein Fett. Ne? Ja. Also das Fett ist nicht verantwortlich dafür, dass man schwerer wird. Dann gibt es noch, ist nur für Männer, haben wir jetzt auch schon gesagt, nee, Frauen profitieren auch sehr stark davon, weil es ja da die ganz gleichen Effekte hat. Ne? Auch Muskulatur, auch Kognition. Und so weiter und so fort. Also dafür ist es genauso relevant. Und ein letztes noch, man muss eine Loading-Phase machen. Und man sollte es nicht dauerhaft nehmen.
Genau, ja, das war, ich weiß noch ganz genau, als wir in der Schulzeit angefangen haben, habe ich
von sehr vielen gehört, Loading-Phase.
Das haben alle immer gesagt, immer Loading und auf keinen Fall die ganze Zeit nehmen. Und man darf niemals vergessen, ganz viel Wasser zu trinken. Sonst haut es einen um. Es war ganz, ganz gefährlich alles. Und es war wirklich so ein bisschen Bro-Science zu der Zeit auch noch. Also es war nicht so ungewöhnlich, dass man sowas gesagt hat.
Man hat es aber ja auch nicht hinterfragt, ne?
Man hat es eher als irgendwie 17-, 18-Jährige nicht hinterfragt. Aber auf jeden Fall super interessant. Nee, also es ist so, man muss es nicht loaden. Man kann, spricht nicht unbedingt was dagegen. Macht dann aber auch nicht irgendwie langfristig Sinn, so viel zu nehmen. Es macht eigentlich, es haben einfach alle Studien gezeigt, dass es reicht, zwischen 3 bis 5 Gramm am Tag zu nehmen und damit die Dosis eigentlich zu sättigen, also den Spiegel zu sättigen, den man im Körper braucht, in den Muskeln braucht. Es bringt einfach nichts, deutlich mehr zu nehmen, weil das dann schlichtweg ausgeschieden wird. Es wird einfach nicht benutzt. Es kann der Körper gar nicht verwenden. Und das ist am Ende auch genau das Problem. Das heißt, es kann sein, dass es Sinn macht, in manchen Phasen vielleicht auch mal die Dosis zu erhöhen, wenn man weiß, man hat vielleicht gerade gefühlt einen sehr hohen Bedarf, aber das ist natürlich jetzt auch schwierig messbar. Aber per se reicht es 3 bis 5 Gramm am Tag und fertig. man kann loaden am Anfang, dann kann man mal eine Woche 10, 15 Gramm nehmen, dann ist man wahrscheinlich eh schon genau da, wo man hin will.
Und man muss es auch nicht cyclen, weil genau, auch wenn man sehr, sehr langfristig Kreatin nimmt, beeinträchtigt es nicht die Eigenproduktion. Das gibt den, also die Dynamik, die kommt da nicht von ungefähr, die gibt es ja schon.
Was immer gesagt wurde, ja.
Ja, dass man es halt einfach nicht dauerhaft machen soll. Und das kommt ja auch aus der Ecke, wenn wir zum Beispiel uns Testosteron anschauen. Ne? Eine Testosteronersatztherapie, die über eine lange Zeit, die sorgt schlichtweg dafür, dass in deinem Körper die Hoden kleiner werden. Ne? Also du bekommst ja exogenes Testosteron, das kommt ja von außen in den Körper rein. Der körpereigene Kreislauf, der Feedback dann ständig, du hast ja genug, du brauchst nicht mehr, produzier weniger. Und am Ende werden die Drüsen, die Leidigzellen, die atrophieren halt. Es wird halt einfach kleiner und die stecken im Hoden, deswegen wird auch der Hoden kleiner. Ne?
Wird nicht nur kleiner, es werden auch keine Spermien mehr produziert.
Genau. Also das hat noch weitreichendere Effekte, aber das ist auch ein Hormon. Kreatin ist ja kein Hormon. Ne? Bei Kreatin gibt es diesen Anpassungsprozess im Körper nicht, deswegen muss man es auch nicht cyclen, sondern man kann das wirklich durchnehmen. Ne? Wir haben jetzt auch bei der Dosierung schon von einem Bereich von 3 bis 5 Gramm gesprochen. Das ist auch die empfohlene Tagesdosis, die so ziemlich auf allen Packungen draufsteht. Mal sind es 3, mal sind es 5. Ich würde es auch immer als Pulver nehmen, weil mit Kapseln schlucken wird man ja auch nicht mehr fertig. Ne? Das sind eine Menge Kapseln, die man da schlucken muss und vor allem sehr große Kapseln. Und das ist eigentlich die klassische Standarddosis für diese ganzen Benefits, über die wir jetzt auch schon geredet haben. Ne? Wenn es um Sport geht, um Muskulatur geht, um Kognition geht, höhere Dosen bringen da halt einfach nicht zwangsläufig was. Ne? Wie du sagst, das wird halt dann ausgeschieden.
Genau, es ist einfach, obere Ende ist gecapped.
Beim Timing habe ich sehr häufig gelesen, dass man es eher rund ums Training nehmen sollte. Ne? Also grundsätzlich ist es egal, aber es ist ein bisschen besser, wenn ich das im Rahmen von meinem Training entweder kurz vorher oder kurz nachher einnehme. Ne? Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht, inwiefern es da Science dazu gibt.
Also ich könnte mir vorstellen, ob das auch Bro-Science ist. Also ich denke, das ist sicherlich viel Bro-Science auch, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es natürlich einen Effekt haben könnte, gerade wenn du jetzt irgendwie nachmittags trainierst, oder? Du hast über den Tag ja schon irgendwie bewegt und irgendwie auch schon verbraucht und was weiß ich. Da könnte ich mir vorstellen, dass es sinnvoll ist, dass man dann irgendwie 1-2 Stunden vor dem Training das Kreatin gezielt dann nimmt, damit der Kreatinspiegel genau zum Zeitpunkt des Trainings ideal ist. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen Benefit hat, aber ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, ob es dazu Daten gibt, aber habe ich jetzt auch nicht recherchiert. Wäre sicherlich nochmal spannend, kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es nie jemand recherchiert hat. Und wie gesagt, wir wissen ja, dass es eine Art Sättigungsspiegel gibt, wenn man es einmal am Tag nimmt, was aber sicherlich nicht kontrolliert wurde, ob der jetzt irgendwie über den Tag dann schlechter wird. Dementsprechend, das wissen wir halt einfach nicht.
Ja. Wenn es um die Form geht, haben wir schon gesagt, Kreatinmonohydrat. Da immer darauf achten, dass das auch am Beutel oder auf der Packung steht, die man sich anschaffen möchte. Und die gängigsten sind eigentlich Crea Pure, Crea Vitalis oder andere getestete Präparate, sage ich jetzt mal. Das ist sowieso wichtig, auch bei Kreatin. Crea Pure ist ein bisschen steiniger, sandiger und Crea Vitalis löst sich ein bisschen besser im Wasser. Ja. Das ist eigentlich schon alles, was man bei der Dosierung beherzigen muss. Ne? Da gibt es eigentlich einen relativ
3 bis 5 Gramm
relativ fixen Tag. Standardbereich. Der ist auch nicht geschlechtsabhängig, der ist auch nicht wirklich altersabhängig, sondern das Schöne an Kreatin ist ja, dass es so viele Daten gibt. Ne? Wir haben Jahrzehnte an Daten bei Kreatin. Es ist super gut untersucht. Wir haben Langzeitdaten, wir haben Kurzzeitdaten, wir haben klinische Studien, wir haben Beobachtungsstudien, hat alles. Ja. Ne? Ja. Also es ist super solide. Wie kann sich's äußern, wenn man es mal nicht so gut verträgt?
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass insbesondere, du hast gerade ja schon angesprochen, dass es Crea Pure und Crea Vitalis gibt. Das sind ja 2 Markennamen, die wir natürlich sehr gerne nutzen. Warum? Weil es auch eine deutsche Marke ist, also sehr, sehr cool. Es ist so, dass das klassische Kreatin, so wie man es kennt, ist halt einfach ein bisschen kristallin. Ne? Und wenn man das halt auf insbesondere auf einen nüchternen Magen trinkt, dann kann es den Magen einfach reizen. Fertig. Und dann kriegst du halt auch Schmerzen. Und dementsprechend haben auch viele Leute, die eben hohe Dosierungen von so kristallinem Kreatin nehmen, eher Probleme mit so GI, also Magen-Darm-Beschwerden, als wenn man jetzt eine niedrigere Dosis nimmt oder eben jetzt das neue Crea Vitalis ist ein bisschen gefühlt verträglicher, würde ich jetzt auch subjektiv so sagen. obwohl es halt den Nachteil hat, dass es ein bisschen voluminöser ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, der Löffel muss einfach größer sein und es ist damit ein bisschen eine größere Sauerei manchmal. Aber ja, per se, also solange man nur 3 bis 5 Gramm nimmt, würde es mich wundern, wenn man da Probleme hat. Und sonst einfach halt nicht auf nüchternen Magen nehmen. Fertig. Das ist sicherlich wahrscheinlich der einfachste und unkomplizierteste Tipp. Oder zusammen mit einem anderen Shake, also irgendwie mit Proteinpulver noch zusammen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch deutlich niedriger, dass man da noch eine Reizung hat.
Mhm. Aufpassen, ganz generell sollte man, wenn man irgendwie eine Nieren- oder Lebererkrankung hat, vor allem bei Nierenerkrankungen ist es auch so, da geht man ja auch regelmäßig zum Arzt, ne? Lässt seinen Kreatininspiegel messen, messt die Nierenfunktion, wenn man da noch Kreatin on top nimmt, dann ist diese Messbarkeit oder diese Nachverfolgbarkeit von diesen Werten schlichtweg ein bisschen beeinträchtigt. Da sollte man es einfach nur mit ärztlicher Rücksprache machen. Also wenn man schon ein Problem hat, immer beim Arzt nachfragen, ob das auch fein ist. Der Arzt sollte das ja natürlich auch wissen, weil man hat ja auch ein Therapieregime, was auf die Erkrankung abgestimmt ist. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es schlichtweg nicht so viele Daten, ne? Also ich glaube, es gibt nichts Strengeres als eine Ethikkommission, wenn es um Babys, Kinder und Jugendliche geht. Deswegen da gibt es einfach weniger Studien dazu. Das sollte man auch nur begleitet machen. Und in der Schwangerschaft und Stillzeit sollte man es auch nicht machen, auch weil es halt keine Daten gibt. Nicht, weil wir wissen, dass es in irgendeiner Form schlecht ist, sondern es gibt halt keine Daten dazu und das ist eine sehr sensible Phase, deswegen da einfach weglassen. Und es kann halt sein, dass man nichts merkt, wenn man, haben wir am Anfang schon gesagt, wenn man super viel Fleisch isst, Fisch isst, die haben schon Kreatin an sich, dass man da über die Nahrung dann mit aufnimmt, dann hat man halt schon einen hohen Basisspiegel, dann kann es halt sein, dass man von den 3 bis 5 Gramm, die man on top einnimmt, halt nichts mitbekommt. Also, dass man halt da nichts merkt. Ja. Das ist halt dann so. Dann,
aber ist ja auch fair. Also,
genau, dann braucht man es halt auch nicht. Dann sollte man es halt auch nicht nehmen. Ne?
Nicht nötig. Ja.
Genau. Wie nutzt du es persönlich?
Ich habe tatsächlich es meistens einfach in meinem Proteinshake drin. Ein Löffel, fertig, sind 5 Gramm. Und dann ist es aus den Augen, aus dem Sinn im Grunde mitgetrunken. Hab da gar keine Probleme mit. Ja, nehme ich eigentlich jeden Tag mittlerweile wieder. Ich habe zwischendurch ein bisschen so eine Integrationsproblematik, weil ich eine Phase lang mal gar keine Shakes getrunken habe. Und dann war ich so, ja, Mist. Weil so nur ist ins Wasser zu tun, das macht halt irgendwie auch keinen Spaß. Ne? Da musst du halt auch immer dran denken. Dann hast du nicht so eine Routine, in der du es integrieren kannst. Dementsprechend im Shake ist halt mega praktisch. Aber sonst, also wie gesagt, das kann man auch super ins Wasser machen. Problem ist an dem Kristallin, dass es sich halt nicht so fein auflöst. Hm. Und dann ist es ein bisschen unangenehmer. Ja, ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, du genau gleich. Ne? Ich trinke es jeden Tag in der Früh. Ich mache es in meinem Wasser. Ja. Ich trinke jeden Tag in der Früh 1 oder 2 Gläser Wasser. Dann mache ich dann einfach Kreatin rein. Ne? Und bin da auch gar nicht empfindlich beim Magen. Aber nutze jetzt auch Creavitalis. Also insofern löst sich das ja wunderbar. Trinke das dann und ist dann auch erledigt. Ne? Wenn ich es aber in der Früh vergesse, dann vergesse ich es meistens auch am restlichen Tag. Also in der Früh, also man sieht das Spot, ist ja auch nicht tragisch. Ne? Gibt ja auch einen gewissen Spiegeleffekt. Also insofern, man ernährt sich ja auch abwechslungsreich, bisschen was kommt über die Ernährung, bisschen was produziert man selber, aber ich würde schon sagen, ich nehme schon 95% der Zeit. Also bin da schon relativ compliant, würde ich jetzt mal sagen. Aber weil es halt auch in der Früh ist, ne? Ich stehe jeden Tag auf, ich trinke jeden Tag in der Früh Wasser, dann mache ich es da halt einfach rein, es steht daneben. Also es ist eigentlich super,
low maintenance. Man muss es sich halt selber so einrichten, wie es für einen passt, oder? Und
ganz genau.
Ich denke, es ist halt dadurch, dass es halt immer eine Menge Pulver ist, manchmal ein bisschen schwieriger integrierbar, finde ich. Ne? Gerade wenn man jemand ist, der gewohnt ist, Kapseln zu nehmen. Aber da ist halt auch jeder anders. Manche trinken halt auch einfach mehr.
Ja.
Deswegen, ja.
Zum Abschluss noch ein kleines Wrap-up. Ne? Kreatin, super untersucht, super Sicherheitsprofil bei beiden Geschlechtern, bei allen Altersgruppen hinweg. Es gibt viele Mythen. Es macht keinen Haarausfall, es macht auch nicht die Niere kaputt, es macht auch nicht aufgeschwemmt, sondern es transportiert Wasser in die Muskulatur und sorgt für ein bisschen mehr Lean Mass. 3 bis 5 Gramm pro Tag sind ausreichend von der Dosierung her. Immer auf Kreatinmonohydrat achten und dann von den Benefits profitieren, im Idealfall.
Das ist ein No-Brainer. Risiko ist gleich quasi null.
Ganz genau. Wunderbar. Das war's zur Kreatinfolge. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wenn es Fragen gibt, dann an podcast@beyondlifespan.de per Mail oder auf Spotify kommentieren, Apple Podcasts oder auch auf YouTube kommentieren. Auf allen Plattformen gibt es mittlerweile eine Kommentarmöglichkeit. Wir lesen uns das immer durch und antworten dann auch zeitnah darauf. Ansonsten gibt es noch den Beyond Lifespan Newsletter. Da auch gerne anmelden, findet ihr in den Shownotes. Auch die anderen unserer Social Media Kanäle findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören nochmal und bis dahin. Ciao. Ciao, Max.
Danke und ciao.